Wer das Monatsprogramm gelesen hat, hat gesehen, dass ich dort das Thema gesetzt habe, den Blick aufs Kreuz. Ich habe aber in der Vorbereitung gemerkt, das ist der falsche Titel. Ich habe gemerkt, ein Blick aufs Kreuz wird dem gar nicht gerecht, was am Kreuz passiert ist. Ich habe auch realisiert, wir haben jetzt gerade gesungen, ich stehe vor deinem Kreuz und ich schaue dich an. Es ist mir so bewusst geworden, die Menschen, die vor dem Kreuz gestanden sind, die haben weggeschaut, weil sie den Anblick am Kreuz gar nicht ausgehalten haben. Wir sind in der Passionszeit, in dieser Zeit, wo die Kirche sich über all die Jahre seit dem Tod von Jesus immer wieder ausgerichtet hat, auch auf das Geschehen am Kreuz. Und das zum Beispiel durch das Fasten zum Ausdruck gebracht hat, auch wie ein Stück von dem selber hat erleben wollte. Der bewusste Verzicht auf Sachen zur Ehre von Gott, von Jesus, von dem Geschehen am Kreuz. Und wir stehen in dieser Passionszeit. Bis jetzt ist in unseren Predigten das nicht so ein grosses Thema gewesen. Aber ich habe gemerkt, ich muss es thematisieren, ich möchte es gerne ansprechen. Und das hat zu tun mit dem Buch, das ich bekommen habe, «Die sieben Wunder des Kreuzes». Es ist mir bei diesem Buch so gegangen, wie bei vielen anderen Büchern, dass ich oft den Eindruck habe, Bücher finden mich. Ich habe, glaube ich, schon seit Jahren kein Buch mehr gekauft, weil ich das Gefühl hatte, das Buch muss ich haben, sondern es ist irgendwie an mich hergetragen worden und das ist ein Buch, das ich auf die Weihnacht geschenkt bekommen habe. Und ich habe im Titel ein bisschen gestutzt, habe gedacht, sieben Wunder am Kreuz. Und ich habe dann gemerkt, als ich angefangen habe zu lesen, wie es mich selber noch einmal ganz neu in die Dimension von dem Geschehen am Kreuz eingeführt hat. Und als ich dann in meiner persönlichen Stille an dem Vers vorbeikommen bin, aus 1. Korinther 1, 18. Mit der Botschaft des Kreuzes ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. An dem Punkt, von dem Inbegriff von Gottes Kraft bin ich hängen geblieben und habe gemerkt, ja, genau um das geht es, dass man die Kraft von dieser Botschaft vom Kreuz, von dem Geschehen am Kreuz, nochmal neu versteht. Und mir hat das Buch geholfen und darum orientiere ich mich auch jetzt in meiner Predigt stark an diesem Buch. Der Schreiber von diesem Buch nimmt nämlich nicht nur das Kreuz allein, sondern er schaut die sieben Stationen, die insgesamt zum Leiden von Jesus gehören. Und er sagt, an jeder von dieser Stationen ist Blut geflossen. Und das hat eine Bedeutung. Man könnte das auch jetzt biblisch herleiten, da habe ich Zeit gar nicht dafür, möchte ich auch jetzt nicht, weil das ist nicht mein Fokus. Sondern es geht mir darum, jeder von diesen Momenten, wo der Kreuzigung vorausgegangen ist, wird auch am Kreuz selber wieder sichtbar, hat aber in sich Bedeutung und wir möchten dem ein bisschen auf die Spur kommen. Von welchen sieben Stationen rede ich? Die erste Station war der Garten Gethsemane. Nachher im Haus vom Hohen Priester. Nachher die Misshandlungen während dem Verhör vom Höheren Rat. Die nächste Station, wo Blut geflossen ist, das Blut von Jesus, ist Geiselung nach dem Verhör durch den Pilatus. Krönung mit der Dornenkrone, Kreuzigung selber und dann auch der Speer, wo Jesus in die Seite gestossen worden ist. Und Brigitte hat es vorher im Blick auf den Lobpreis so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Sie hat gesagt, wenn man anfängt, irgendwo das darstellen, wenn man das, sie hat das jetzt mit Größe und Höhe in Bezug auf den Lobpreis gemacht, wenn man eine Verbindung herstellt, ein Symbol vielleicht auch, dann wird es für uns nochmal wie neu konkret. Und das möchte ich auch tun. Ich habe für jede Station da ein Symbol dabei, wo ich euch etwas möchte daran sichtbar machen, etwas daran möchte zeigen. Der erste Ort, der Garten Gethsemane. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was Gethsemane heisst. Ölpresse. Der Garten Gethsemane ist ja ein Olivenhain. Ich selber war noch nie dort gewesen, leider. Aber das Wort von der Olivenpresse bringt schon etwas zum Ausdruck, was da passiert. Da werden die Oliven auspresst, dass der Saft fliessen kann. Und je nach Oliven, wo das ist, ist der ja auch tatsächlich rot. Also da ist eine Art von einem Kampf, das beschreibt schon den Namen. Jesus ist die ganze Woche, seit er nach Jerusalem eingezogen ist, jeden Tag in den Garten gegangen, hat dort gebetet. Und an dem letzten Abend vor der Kreuzigung hat ein spezieller Kampf stattgefunden. Wir möchten miteinander lesen, was da steht. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das erste Mal fließt da Jesu Blut. Das ist ein medizinisches Phänomen, das man hier da erklären kann. Wenn die Anspannung, die Emotionalität derart stark werden, dass auch die Blutgefäße anfangen anschwellen, dann kann es bis hin führen, oder es sind Blutgefäße, die Schweißgefäße und Drüsen umgeben, dann kann das bis dorthin führen, dass die platzen und über die Schweißdrüsen das Blut nachher ausgeschieden wird. Ich selber bin keine Medizinerin, aber das ist etwas, wo bekannt ist, dass das passieren kann im Anblick von grossem Stress, von grosser Herausforderung, von grosser Emotionalität. Und was hat der Stress da bei Jesus ausgelöst? Was sind die starken Emotionen gewesen? Ich glaube, ich habe erst jetzt in dieser Auseinandersetzung nochmal begriffen, dass Jesus nicht in erster Linie Angst hatte vor diesen körperlichen Qualen, die da auf ihn zukommen, obwohl die immens gewesen sind. Das ist eine von der brutalsten oder vermutlich die brutalste Art gewesen, wo man hätte können jemanden umbringen. Aber es ist gar nicht das gewesen, wo ihn so innerlich bewegt hat. Es war das Wissen gewesen, dass er den bitteren Kelch wird müssen trinken. Ich habe darum da einen Kelch mitgebracht. Jesus sagt, dass er den Kelch wird müssen trinken. Was ist das für ein Kelch? Aus alttestamentlichen Stellen wissen wir, dass es der Zorn von Gott ist, wo sich gegen die Sünde richtet. Es war der Moment, wo Jesus gewusst hat, wenn ich den Kelch nehme, dann trinke ich jede Sünde auf dieser Welt, die passiert ist und wo je passieren wird. Die Sünde ist in ihn hineingepresst worden. Das Bild von dieser Presse. Er, der keine Sünde kennt hat, ist zur Sünde gemacht worden, damit wir zu seiner Gerechtigkeit werden, zu Gottes Gerechtigkeit werden. Stellt euch das mal vor, wir wissen gar nicht, was das bedeutet, ein sündloses Leben zu führen. Wir kennen ein Leben ohne Sünde nicht. Niemand von uns. Wir sind alle schon mit dieser Last geboren und wir alle wissen aus Erfahrung, Sünde gehört zu unserem Leben. Und da ist der Mann, da ist Jesus, der noch nie mit der Sünde in Berührung gekommen ist, persönlich. Wo nie ein falsches Wort gesagt hat, nie eine falsche Handlung begangen hat, nie auch nur einen falschen Gedanken gekannt hat, rein und gerecht vor Gott. Und in dem Moment, da in Gethsemane, wird die ganze Sünde von dieser Welt, auch deine und meine, in ihn eingepresst, im wahrsten Sinn vom Wort. In dem Moment hat Jesus jede Lüge körperlich gespürt, jeden Hass, jede Wut, jede Schuld. Er hat den Tod körperlich gespürt, in seinen Gefühlen durchlebt. Aber auch jedes Gefühl, das aus dem heraus resultiert, auch all das, all die Panik, die Menschen durchlebt haben, durch die Schuld von anderen, die Angst, die Sünde mit sich bringt, all das hat er emotional in dem Moment erlebt und hat gewusst, ich muss den Kelch trinken bis zum letzten Schluck. Und jede von diesen Stationen wird auch am Kreuz wieder sichtbar. Der Schrei von Jesus, du hast mich verlassen, hat seinen Grund da, in dieser Sünde, die Jesus auf sich genommen hat. Und er lädt uns ein und sagt, gib mir deinen Lebensbecher von der Sünde, dass der Becher, den ich getrunken habe, nicht umsonst getrunken worden ist. Dass er für dich konkret wird. Jede von diesen Stationen ist eigentlich wie ein Dusch, den uns Jesus anbietet. Und er sagt, gib mir deinen Kelch, ich habe ihn schon ausgetrunken. Du musst ihn gar nicht selber trinken. Gib ihn mir, dass du den Kelch vom Leben kannst trinken. Das erste Wunder, wo wir da dürfen, konkret gesehen, ist die Vergebung von aller Schuld, von jeder Sünde. Wir wissen, dass Jesus nach Gethsemane gefangen genommen worden ist und dann zuerst von der Hannas geführt worden ist. Der von Geburt wegen Hohepriester war und Hohepriester war für die Juden ein Amt, wo man ihnen nicht wegnehmen konnte. Das war eigentlich ein Lebensamt, aber die Römer haben ihn abgesetzt und haben den Kaiphas, seinen Sohn, an seiner Stelle zum Hohepriester geführt. Das ist der Grund, warum Jesus zuerst zum Hannas geführt worden ist und zuerst dort verhört worden ist. Dort sind falsche Zeugen aufgerufen worden. Zeugen, die sollen gegen Jesus aussagen. Und was ist passiert? Ihr Zeugnis hat sich nicht gedeckt, sodass all die Aussagen unbrauchbar waren. Falsche Zeugen sind aufgetreten. Und erst auf die Frage hin, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, nimmt Jesus Stellung. Bis zu dem Punkt hat er nur geschwiegen, hat alle falschen Anschuldigungen, alle Anklagen, alles, was ausgesprochen worden ist über ihn, einfach über sich ergehen lassen. Und an dieser Stelle sagt er, du sagst es. Und auch dann wird er mit dieser Aussage konfrontiert, das ist Gotteslästerung. Wiederum eine falsche Anklage. Du lügst, das ist nicht Wahrheit. Du lästerst Gott. Eine falsche Anklage. Und dann lesen wir, dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Gesicht. Sie haben ihn geschlagen. Man kann davon ausgehen, dass das aber schlugen ihn ins Gesicht vom Griechischen her bedeutet geschlagen werden mit einem Stock. Form von höchster Verachtung, die Jesus da erlitten hat. Schläge, die ihn blühten. Und für was? für jedes Schuldgefühl, für jede Anklage. Ich erlebe immer wieder in Gesprächen, und ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich kann die Sündenvergebung zwar in Anspruch nehmen, aber die Anklage, die klingt weiter. Warum hast du nur? Wie hast du nur können? Ich habe gerade vor kurzem wieder so eine Situation gehabt, wo ich etwas jemandem gesagt habe und im Nachhinein gemerkt habe, ich hätte es nicht sagen sollen. Und ich habe zwar gewusst, es ist falsch und ich konnte Vergebung in Anspruch nehmen, aber wie oft ist dieser Satz wieder gekommen? Wieso hast du nur? Wieso? Wieso hast du nicht schweigen können? Sollst du aufs Maul hocken? Die Anklage in mir drin ist immer und immer wieder gekommen. Und ich merke, ganz viele von uns hängen an diesem Punkt fest, dass sie Anklagen von ihrem Herz mit sich herumtragen und die nicht loswerden. Aber in der Offenbarung lesen wir, jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht von unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt. Dort, wo du so Stimmen hörst, wo der Ankläger kommt und dich fertig macht, bring sie ans Kreuz. Der Sieg ist passiert. Und Jesus sagt, bring mir die Anklage. Satan hat kein Recht, dich anzuklagen. Er ist besiegt. Ein anderer Aspekt, der da auch dazu kommt, für das habe ich kein Symbol, aber ich will es einfach aufschreiben, ist die Reinigung von unserem Gewissen. Auch das gehört da dazu. Es ist nicht immer die Stimme vom Ankläger. Es ist oft auch die Stimme in uns hinein, unser Gewissen, der Mitwisser, wo Sachen immer wieder vorbringt. In Erinnerungen zum Beispiel, wo man einfach nicht loswerden. In Albträumen, wo uns verfolgen zur Nacht, wo immer wieder Sachen hochkommen. Bis hin zu Traumata, die uns verfolgen, wo wir merken, die haben Macht in unserem Leben. Und unser Gewissen hat zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder es stumpft ab und dann werden wir gleichgültig, der Schuld und der Sünde gegenüber. Oder es wird gereinigt und erlebt Heilung, innere Heilung. Und Jesus hat in all diesen Anklagen, in all diesen Beschuldigungen, die da sind, egal ob sie vom Ankläger kommen oder aus unserem Inneren, ist letztlich ja vermutlich auch der Ankläger, er hat den Sieg errungen. Und sagt, bring es mir. Sprich die Wahrheiten über dir aus. Er ist besiegt. Am Kreuz ist es passiert. Jesus ist nachher weitergeführt worden. Er ist an Pilatus übergeben worden. Wir wissen, was dort passiert ist. Der Pilatus hat ihn mehrmals verhört. Er hat ihn auch zum Herodes geschickt, weil er ihn nicht verurteilen wollte und das Gefühl hat, der soll die Geschichte regeln da. Er ist gleich wieder zu ihm zurückgekommen und am Schluss hat der Pilatus das Volk vor die Wahl gestellt und hat gesagt, welchen wollt ihr? Wollt ihr den Barabbas? Oder wollt ihr den Jesus? Das Volk hat sich für den Barabbas entschieden. Und obwohl der Pilatus gesagt hat, ich finde keine Schuld an ihm, hat er Jesus ausgeißeln lassen. Und eine Geißelung zu dieser Zeit hat oft schon zum Tod geführt. Das war ein Folterinstrument mit einem kurzen Griff und Lederstück dran, die nachher mit Knochenstück bestückt waren. Die Juden haben eine Begrenzung von der Anzahl Schläge, 39. Bei den Römern hat es die Begrenzung nicht gegeben. Und es ist oft so ausgepeitscht worden, wie man wollte schauen, oder man hat so lange ausgepeitscht, bis man gemerkt hat, jetzt haben wir Grenzen überschritten. Jetzt hält er das nicht mehr aus. Und viele, obwohl das nur eine Vorstufe war, viele sind allein in diesem Moment schon gestorben. Oder an den Verletzungen, die da passiert sind, schon gestorben. Wir wissen nicht, wie viele Schläge das Jesus bekommen haben. Es könnte bis zu 100 gewesen sein. Aber wenn jemand ausgeißelt worden ist mit so einer Peitsche, dann war er nachher ein Stück rohes Fleisch. Da hat es kein Fetzen Haut mehr dran gehabt. Er war ausgeißelt in einer Dimension, die wir uns das nicht vorstellen können. Und wiederum, wir alle kennen Krankheit, wir alle kennen Schmerzen. Jesus ist von seiner DNA her nicht unter dem Fluch der Schuld, der Krankheit gewesen. Sein Vater war Gott selber. Er hat keine Krankheit gekannt bis zu dem Moment. Und da ist sie in ihn eingeprügelt worden. Jede Krankheit, jede Schuld von dieser Welt hat er in dem Moment ausgehalten. Jeder Schmerz, den wir kennen, ist noch nichts im Vergleich, was Jesus da ausgehalten hat. Der Schmerz von dieser Welt. Und Jesus ist so dann nachher am Kreuz gehangen. Das rohe Stück Fleisch, ich sage es nochmal bewusst. Im Jesaja lesen wir, man hat es nicht ausgehalten, ihn anzuschauen. Ich möchte es gerne mit euch lesen, den Text. Jesaja 53. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Striemen sind wir heil. Der erste Petrusbrief nimmt das nochmal auf. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden. Jesus ist gestorben für jede Krankheit am Kreuz. Und er lädt ein und sagt, bring mir deine Krankheit, bring mir deine Schmerzen. Du bist heil, du bist geheilt, du bist wiederhergestellt. Das ist die Realität in der geistlichen Welt. Und du wirst zu Recht fragen, ja, aber warum erleben wir es denn nicht? Warum sehen wir es denn nicht? Hebräer 2,8 ist für mich eine Antwort. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Es gibt nichts, wo ihm nicht unterworfen ist, auch keine Krankheit. Jetzt aber sehen wir noch nicht alles ihm unterworfen. Das ändert nichts an der Realität, dass die Heilung passiert ist, auch wenn wir sie nicht sehen. Sie ist passiert. Auch Krankheit ist ihm unterworfen. Und das ist Grundlage für jedes Gebet, das wir beten für Kranke. Nicht, weil wir fragen, ist es dein Willen oder nicht, sondern weil ihm alles unterworfen ist. Heilig ist nicht nur Gottes Wille, sie ist durch Jesu Tod bereits passiert. Und Jesus lädt auch da wieder ein und sagt, bring mir deine Krankheit ans Kreuz. bring sie mir und nimm in Anspruch, was ich für dich gelitten habe. Wie wenn das nicht schon genug gewesen wäre, ist als nächstes der Moment gekommen, wo die Soldaten von Pilatus ihn im Amtssitz von Pilatus auf die Seite geführt haben und ihn verhöhnt haben. Und da möchten wir miteinander einen kurzen Ausschnitt schauen. Auch da wieder Jesus Latein. Bring ihm all das, was Schuld in deinem Leben ausgelöst hat. Du musst selber kein Opfer mehr bringen. Du musst nicht in der Opferrolle verharren. Das Opfer am Kreuz langt. Jesus Latein, bring du mir deine Situation, dass ich dir meinen Sieg schenken kann. Schließlich ist Jesus gekreuzigt worden. Er hat den Platz eingenommen von Barabbas. Barabbas heisst Sohn des Vaters. Jesus hat den Platz von allen Söhnen und Töchtern eingenommen, wo eigentlich den Tod hätten müssen erleben, wo das Urteil, das er durchlitten hat, verdient hätte. Er hat Strafe auf sich genommen, dass wir Versöhnung erleben können. Er hat seine Füße und seine Nägel und seine Füße und seine Hände durchbohren lassen, dass wir mit dem Vater versöhnt werden können. Und Jesus hat gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Schuld, die uns trennt, für die ist Jesus gestorben. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Er hat die Beziehung wiederhergestellt, aus lauter Liebe. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. In dem Moment ist Versöhnung passiert. Und das letzte Wunder am Kreuz hat mit dem Speer zu tun, wo Jesus verstorben war, hat ein Soldat den Speer genommen und hat ihm den in die Seite gerammt. Warum? Ist das nötig gewesen? Man hat es ja gesehen. Man hat gesehen, dass Jesus tot ist. Aber auch da glaube ich, das ist ein prophetisches Zeichen, wo wir persönlich nehmen und etwas sehen von dem, was Jesus getan hat. In dem Moment, wo der Speer in die Seite gestochen worden ist von Jesus, ist Wasser und ist Blut rausgeflossen. Zeichen vom Tod, Zeichen von der Geburt. Jede Geburt kennt Wasser und Blut. Und in dem Moment wird es für uns zum Zeichen von der Neugeburt. Der Moment, wo Wasser und Blut geflossen ist, ist prophetisch, ist vorausnehmend für das, was wir erleben, wenn wir unser Leben dem Mann am Kreuz geben. Und das, was er uns geben will, im Tausch für unsere Schuld, für unsere Verletzungen, für unsere Krankheiten, in Anspruch nehmen. Und könnt sagen, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Jesus hat das ausgehalten in dieser Freude auf das, was bei uns passieren wird. Jede Geburt ist mit Freude verbunden. Und Jesus hat etwas von dieser Freude schon gespürt und in Anspruch genommen. In dem Moment, er hat es aushalten können, weil er gewusst hat, durch den Weg, den ich da gehe, wird eine neue Geburt passieren, wird ein neues Leben entstehen. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jeder Moment, wo ein Mensch das für sich in Anspruch nimmt, ist ein neuer Freudemoment für Jesus. Und er weiß, und es hat sich gelohnt. Für das bin ich gestorben. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Die sieben Stationen da, oder es sind sechs Bilder, wo durch die sechs Symbole da symbolisiert sind, die wollen zur Kraft werden in deinem Leben. Dort, wo du in Sünde hängst, dort, wo du im Fluch hängst, dort, wo du in einer Opferrolle drin bist, dort, wo du innerlich am Leiden bist, über Schuld, die dir angetan worden ist, lass Jesus dich ein, komm zu mir. Nimm das in Anspruch, was ich getan habe. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment von der Stille nehmen, dass du innerlich noch einmal durchgehen kannst, wo du vielleicht angesprochen worden bist, wo du merkst, hey, ich versuche meine Sünde immer noch selber irgendwo zu regeln. Gib ihm den Kelch. Oder wo du herausgefordert bist mit deiner Krankheitssituation, bring sie ans Kreuz. Und nimm die Heilung in Anspruch, egal ob du sie siehst oder nicht siehst. Sie ist unter Jesu Füße geworfen. Oder vielleicht hast du die Neugeburt noch gar nicht erlebt. Dann ist vielleicht heute der Moment zu sagen, nicht mehr ich lebe. Ich gebe dir mein Leben und alles, was dazugehört. Jesus, ich nehme dein Leben in Empfang. Und vielleicht merkst du auch, es braucht mehr als jetzt einfach einen Moment mit der Stille. Vielleicht ist es auch gut, jemanden anzusprechen und zu sagen, können wir miteinander beten? Können wir da noch mal kurz drüber reden? Ich möchte es auch gerne verzeugen tun. Ich möchte gerne, dass jemand mir das auch zuspricht. Und dort, wo du das tun hast und du merkst, es wird wieder schwierig, dann nimm die Verse führen. Sprich sie aus über dir. Nimm die Wahrheit in Anspruch und sag, auf dem Boden stand ich. Und das ist geschehen. Das ist das Wunder am Kreuz, das für mich passiert ist. Und so wird die Kraft konkret in deinem Leben. Moment der Stille. Wir werden nachher die Zeit mit einem Instrumental abschließen und dann nochmal in ein Lied einstimmen. Ich möchte aber noch beten. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du selber mit deiner Erkenntnis und deiner Offenbarung kommst und uns das Wunder, die Wunder am Kreuz, nochmal gross werden lässt. Dass du uns zeigst, wo wir persönlich angesprochen sind, wo du heute Morgen zu uns redest und sagst, bring mir diese konkrete Situation, bring mir diese konkrete Last, bring mir diese Schuld, die du mit dir herumtreibst. Steig aus deiner Opferrolle, komm zu mir, ich habe das Opfer gebracht. red du jetzt und füll du die Zeit mit deiner Gegenwart.